wie der Vater so der Sohn. Und das ist mir hier nochmal sehr viel wichtiger, weil als Jesus kam auf die Erde, hat er gesagt, ich bin hier, meinen Vater zu verherrlichen. Und wenn er mich sieht, dann sieht er den Vater. Und viele von euch kennen mich nicht. Ein paar von euch kennen mich, andere kennen mich nicht. Aber als ich mir vorgesagt habe, ich kann jetzt so viel von mir erzählen, aber es geht hier nicht um mich. So, das heißt, schaut mich an und ich bin der Sohn meines Vaters. Okay? Und ich werde ein paar Dinge erzählen, aber ich habe so empfunden, dass heute Abend, dass Gott uns einlädt, in die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes einzutauchen. Und so, das kann nicht nur ich machen, das sind nicht Worte, die das machen. Wir leben in einer Welt, die dringend Erlösung und gute Nachrichten brauchen. Amen. Eine Welt, die zerrüttet ist von Kriegen und Streit und Gier und Neid und Eifersucht und Egoismus. Und wir so oft als Menschen wollen wir unabhängig sein, selbst bestimmen. Aber das Problem ist, dass wir oft schlimmer machen, wie es vorher ist. Wenn immer ich versuche, Dinge in meiner eigenen Kraft zu machen, dann sagt Jesus, okay, mach mal. Wir sind geschaffen im Ebenbild Gottes und das Ebenbild Gottes, Gott ist in Gemeinschaft, bevor er uns geschaffen. Gott hat uns nicht schaffen müssen, weil er ihm so langweilig war, sondern er hat uns geschaffen als ein Ebenbild Gottes. Und Gott war für immer in dieser Gemeinschaft, in dieser Intimität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und so, wenn wir versuchen, unabhängig zu sein, ich kann es selber, ich brauche niemand, gehen wir gegen das, wie Gott uns geschaffen hat. So, heute Abend will ich euch einladen und ich sage mal so, ich bin es nicht mehr gewöhnt, im Deutschen zu predigen, so habt Gnade mit mir. Manchmal plötzlich sind die Worte weg oder dann ist es ein bisschen komisch oder ich muss ein bisschen mehr in meine Notizen reingucken, weil ich das einfach brauche. Aber was ich machen will jetzt, heute Abend will ich mit euch zusammen predigen, okay? Ich will nicht nur, dass ihr zuhört oder Zuschauer seid, sondern dass ihr Teilnehmer seid. Seid ihr damit okay? Das heißt, und das so predige ich bei uns auch in Kanada, Leute, die oft mich zum ersten Mal hören, ich frage Fragen und ich will Fragen geantwortet haben. Ich frage sie nicht nur theoretisch und das Leute, sondern wenn ich euch Fragen stelle, dann lade ich euch ein, mit teilzunehmen, zu hören, zu sehen, weil ich weiß und viele von euch kennen Gott schon ganz, ganz lang. Und es sind Schätze verborgen in dem, was ihr habt. Und es ist wichtig, dass nicht nur ich predige, sondern dass wir das zusammen machen, okay? Also wenn ihr eure Bibeln dabei habt, wir brauchen eure Bibel nachher. Manche haben das Phone, das Telefon, das Handy. Das ist interessant, Handy hört sich so englisch an, aber im Englischen gibt es kein Handy. Als ich nach Kanada gekommen bin, habt ihr ein Handy? Ich so, was ist ein Handy? Und ich habe gedacht, das ist Englisch. So, heute Abend wollen wir Gottes Herrlichkeit bestaunen und tiefer kennenlernen. Hier sind ein paar Sachen, die wir brauchen. Nummer eins, wir brauchen ein demütiges Herz. Wenn du hier sitzt und sagst, ja, das weiß ich alles schon, dann ist unser Herz zu. Eins, was ich gelernt habe, ich hab jetzt erst vor kurzem mein Masterstudium beendet und meine Masterarbeit war über Demut. Und ich habe Sachen rausgefunden über mich, die nicht immer so schön waren. Aber wo ich gewusst habe, ich muss mein Herz ganz neu Gott öffnen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich will abhängig sein von dir und ich will mich dir hingeben. Das ist wahre Demut. Wahre Demut ist nicht, oh, ich bin nichts. Wahre Demut ist, mein Leben gehört dir, Jesus. Ich bin abhängig von dir und ich will dir gehorsam sein. Das ist, was wahre Demut ist. So für einen Moment, wir brauchen ein demütiges Herz und die Gegenwart des Heiligen Geistes, der uns Jesus offenbart. Und so für einen Moment, lass uns einfach, wie immer du das machen willst, du kannst deine Hände rausstrecken, du kannst deine Hände auf dein Herz machen und wir laden einfach den Heiligen Geist ein. Halleluja, komm Heiliger Geist. Du bist willkommen hier. Wir demütigen uns unter die mächtige Hand Gottes. Wir wollen die Herrlichkeit Gottes heute Abend bestaunen. zieh uns näher an das Herz des Gottes. Begegne uns in tiefer Art und Weise. Wir brauchen mehr von Jesus in unserem Leben. Unsere Welt braucht Jesus und wir brauchen dich. Gib uns den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis Jesu. Und ich bete, dass die Rede meines Wortes und die Gesinnung meines Herzens wohlgefällig vor dir sein wird. Mein Fels und mein Erlöser. Amen. So, heute Abend will ich euch auf eine Reise nehmen. Eine Reise an das Herz Gottes, eine Reise, die Herrlichkeit Gottes zusammen zu bestaunen. Und was wir brauchen, ist unsere Bibeln. Und es ist wichtig, wir brauchen ein neugieriges Herz, also demütig, neugierig und eine Offenheit, nicht nur Zuschauer zu sein, wie ich schon gesagt habe, sondern Teilnehmer. So, hast du das hingekriegt? 2. Korinther 3, 17, 18? So, würdet ihr zusammen mit mir aufstehen von einem Moment? Wie oft, was wir machen bei uns ist, wir lesen zusammen die Bibel in unserer Gemeinde. Weil so oft, es gibt viele Gemeinden, die Bibel, die reden alles Mögliche, aber nicht mehr die Bibel. Aber die Bibel ist das Wort Gottes. Die Bibel ist, was uns unsere Weisung geben soll. Und so in unserer Gemeinde, bevor die Predigt anfängt, reden wir oder lesen wir zusammen die Bibel. Und weil das Wichtige ist, dass wir ein Herz und eine Liebe bekommen für das Wort Gottes. Und so lassen wir es zusammen lesen und wir sagen es einfach zusammen. Hier, dass wir alle die gleiche Übersetzung haben. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Halleluja. Dürft ihr euch wieder hinsetzen? Und lasst es einfach hier aufgedeckt. So, wenn wir dieses Wort angucken, ihr habt es ausgesprochen, ihr guckt es an, was springt euch ins Auge, wenn ihr diese Bibelstelle seht?
Freiheit.
Die Herrlichkeit. Schauen. Er verwandelt uns. So, sehr, nochmal, das Ebenbild. In dasselbe Bild, genau. So, wenn du diese Bibelstelle anschaust, welche Fragen kommen hoch? Was sind Fragen, die hochkommen? Yes, yes. Eine Frage ist, was bedeutet es anzuschauen? Wie lange ist die Herrlichkeit? Oder auch die Frage, was ist die Herrlichkeit Gottes? Die Herrlichkeit des Herrn, wie lange ist die Herrlichkeit? Das ist eine andere Frage. Und es ist wichtig, manches Mal lesen was und wir stellen uns keine Fragen und dann kriegen wir keine Antworten. Und so, was ich gelernt habe, auch in meinem Masterstudium, ist, Fragen zu stellen. Weil wenn wir Fragen stellen, plötzlich wird ein ganzer neuer Horizont geöffnet. In welches Bild werden wir verwandelt? Ist eine andere Frage, die ich mich gestellt habe. Wir werden verwandelt in das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wie viele Herrlichkeiten gibt es? Ja. Das sind sehr wichtige Fragen und da gehen wir nach. Wir nehmen uns Zeit dafür. Noch irgendeine andere Fragen? Ja? Klaus-Peter? Was ist eigentlich die Herrlichkeit? Das ist eine richtig gute Frage. Und diese Frage ist wichtig, uns zu stellen. Was ist eigentlich Herrlichkeit? Was will Paulus mit dieser Bibelstelle mitteilen? Und eine Frage, die ich mich auch gestellt habe, ist, was ist unsere Aufgabe hier und was ist Gottes? Manches Mal denken wir, was muss ich jetzt machen? Aber da ist ganz viel, da ist einiges, was wir machen, aber es ist auch ganz viel, was Gott macht. Was geschieht hier? Ja. So, lass uns auf eine Reise gehen, zu entdecken zusammen, was die Herrlichkeit Gottes anzuschauen was das bedeutet in der Bibel. Sieh, als ich ein Teenager war und ich hatte Erweckung auf meinem Herzen und Lobpreislieder, da war ein Lobpreislied gerade ganz aktuell und das kennt ihr vielleicht noch. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass sie weitergehen zu den Völkern. Deine Nähe füllt diesen Raum, denn wir suchen dein Angesicht. Wisst ihr, unsere Welt braucht die Herrlichkeit Gottes. Wenn du in die Bibel reinschaust, Habakkuk 2,14 ist eine Bibelstelle. Gehen wir kurz hingehen. Das sagt der Prophet Habakkuk 2, Vers 14, spricht von einer Zeit, die kommen wird, wo die Erde damit erfüllt sein wird, die Herrlichkeit des Herrn zu erkennen, wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Es kommt eine Zeit, sagt Habakkuk, dass die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes so zunimmt, dass es ist wie das Meer. Habt ihr mal das Meer gesehen? Das ist, wenn du auf dem Meer bist, da bist du verloren. Jesus, offenbar uns heute Abend deine Herrlichkeit. Sie, vor viele Jahre war das mein Gebet, aber ich habe nicht gewusst, dass das, was es wirklich bedeutet, das, was der Klaus Peter gerade gefragt hat, ist, ja, was ist denn das eigentlich? Im Alten Testament, da sehen wir oft, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, das sind Blitze und Donner und plötzlich eine Wolke und dann können sie nicht mal mehr in den Tempel kommen. So als Teenager habe ich oft gebetet und gefastet, damit ich seine Herrlichkeit sehe, aber in den letzten Jahren hat Gott mir mehr und mehr offenbart, wie seine Herrlichkeit aussieht. Und ich sage euch, das hat mich mehr und mehr in Jesus verliebt gemacht. Und eins, was ich gelernt habe, ist, dass diese Bibelstelle hat angefangen, mein Leben zu bestimmen und für den Rest meines Lebens will ich leben, das ausleben und andere in diese Nachfolge reinzuziehen, dass wenn wir seine Herrlichkeit anschauen, werden wir verwandelt in das gleiche Ebenbild. So, was ist die Herrlichkeit Gottes? Wie sieht die Herrlichkeit Gottes aus? Es gibt einen Mann in der Bibel, der die Sehnsucht hatte, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Weiß jemand, wer das war? Moses. Okay, wenn ihr eure Bibel habt, gehen wir zum 2. Mose 33, 18, Vers 23. 2. Mose 33, 18, Vers 23. Eine sehr wichtige Geschichte und ich erzähle sie euch einfach kurz. Hier ist Moses und die Israeliten haben Misch gebaut. Die, während er oben war auf dem Berg, sind die unten, haben sie ein goldenes Kalb gemacht und Gott ist zornig mit ihnen und er sagt dann, wisst ihr was, ich werde nicht mit euch gehen ins Weiße Land, aber ich werde meinen Engel mit euch schicken. Und der Mose sagt, das kannst du nicht machen. Wenn deine Gegenwart nicht mit uns geht, dann führ uns nicht. Und er hat mit Gott, war vor Gottes Angesicht und hat gesagt, und Gott hat gesagt, okay, ich gehe mit dir mit. Und dann ist Moses ganz mutig geworden, er hat gesagt, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und Jesus hat gesagt, Gott hat gesagt, er hat gesagt, du kannst meine Gegenwart nicht sehen und leben. So, was ich machen werde, ich werde meine Herrlichkeit vor dir ausrufen und ich werde dich verstecken. Und während ich die Herrlichkeit Gottes aufrufe, werde ich dich verstecken und dann kannst du mich von hinten sehen, weil du kannst nicht mich sehen und leben. Die Herrlichkeit Gottes war so gewaltig, dass er gesagt hat, du wirst sterben, wenn du mich siehst. Ich bin ein heiliger Gott. Aber trotzdem hat er diesen Sehnsucht, diesen Wunsch, Moses gesagt, okay, ich werde es dir zeigen. Ich werde eine Möglichkeit schaffen, dass du meine Herrlichkeit siehst. Und oft, ich kann mich so daran erinnern, viele, viele Jahre, dass ich dieses gebetet habe und ich habe nicht weitergelesen. Ich war bis am Ende von 2. Mose 33 und er sagt, ach, wir können ihn nicht sehen, aber ich habe nicht gewusst, was die Herrlichkeit Gottes bedeutet. Weil wenn du weiterliest, jetzt müsst du mitlesen, 2. Mose 34. 2. Mose 34. Ist es nämlich ganz wichtig, weil plötzlich hier spricht Gott aus, was die Herrlichkeit Gottes ist. 2. Mose 34, ab Vers 5. Am Anfang, Moses geht wieder hoch, die Herrlichkeit kommt runter. Und dann heißt es das, da stieg der Herr in der Wolke herab und er trat dort neben ihn, neben Moses, und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue, der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern an der dritten und vierten Generation. Gott stieg herab und er offenbarte sich in Mose. Und was hat er gesagt? Der Herr, Jahwe, Jahwe. Und dann weiter. Er ist barmherzig, gnädig, geduldig oder langsam zum Zorn, von großer Güte. Aber das hält er nicht an. Seine Gnade währt für wie viele Generationen? Tausende Generationen. So, das heißt, wenn er dir gnädig ist, tausende Generationen, wenn du seine Gnade empfängst, die nächsten tausend Generationen. Aber dann ist noch mal was. Was lässt er nicht ungestraft? Sünde. Der Gnade bewahrt dann tausende von Generationen, aber keineswegs ungestraft lässt Sünde. Er sagt, das ist alles okay, was immer du machst, ich bin einfach nur gnädig. Sieh, Gottes Herz ist reich an Gnade und Barmherzigkeit. Gott ist Liebe, aber Gott lässt nicht ungestraft die Schuld der Väter. Gott ist gerecht. Er ist nicht einfach nur da und sagt, du kannst machen, was du willst. Er sagt, ich bin gnädig, ich bin barmherzig, aber ich bin auch für dich und ich bin gerecht. Sieh, Gottes Herz ist, dass unsere Welt nicht so bleibt, wie sie jetzt ist. Ist das nicht gute Nachricht? Also manchmal denke ich mir, weißt, ich habe eine tolle Familie, aber manchmal denke ich mir, Jesus, ich kann es kaum erwarten, bis du kommst. Da ist so viel Blödsinn um uns rum und Zeug. Sünde und Schuld und Tränen. Und Gott hat gesagt, ich mache alles neu. Ungerechtigkeit, Egoismus und Selbstverherrlichung. Und Gott sagt, ich lasse es nicht ungestraft, unsere Sünde und die Sünde dieser Welt. Aber er ruft uns an sein Herz, er ruft uns zur Umkehr und Buße. Wir haben einen Gott, der uns liebt. Und wir haben einen Gott, der sagt, ich bin langsam zum Zorn. Aber er sagt auch, ich rufe dich und uns zur Buße. Now, das ist jetzt ganz wichtig. Diese Bibelstelle der Herrlichkeit Gottes zieht sich durch das ganze Alte Testament. Weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt oder gesehen habt. Aber es ist interessant und das will ich jetzt mal ausrufen. Kann jemand 4. Mose 14, 18 aufschlagen für mich? Detlef, vielleicht kannst du das aufschlagen. Dann brauche ich jemanden, der Nehemia 9, Vers 17 aufschlagt. Horst, vielleicht kennst du das. Oh, du hast Probleme, okay. Kann jemand Nehemia 9, Vers 17 aufschlagen? Okay. Dann brauche ich jemanden, der Psalm 86, Vers 15 aufschlägt. Ich habe euch gesagt, ihr seid ein Teil davon. Psalm 86, Vers 15. Dann brauche ich jemanden, Psalm 103, Vers 8. Okay, Psalm 103, Vers 8 da hinten. Und Psalm 145, Vers 8. Okay? Sagt mir euren Namen nochmal, wenn ihr... Gabi. Die Gabi macht es. Und dann brauche ich jemand, Joel 2, Vers 13. Joel, sorry. Joel 2, Vers 13. Steffi? Jona 4, Vers 2. Jona 4, Vers 2. Ja, wie heißt du? Lisa. Und dann noch Nahum, das ist auch nochmal ein Prophet. Nahum 1, Vers 3. Das ist manchmal richtig gut, wenn man die Bibel jetzt im Phone hat, gell? Da kann man es schneller finden. Die sind die kleinen Propheten. Okay. Detlef, willst du kurz aufstehen und dann das auslesen?
Ich brauche das Mikro nicht.
Okay.
Geht's nicht. Ich meine Stimme ist
laut. Okay.
Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er vergibt Schuld und Übertretungen, obgleich er keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied.
Das ist 4. Mose. Okay. Okay, ja. Nächster, Nehemia 9,17. Wer hat gesagt, dass er das macht? Oh, das warst du, ja.
Ich kann nicht ab Vers 16 lesen, dann checkt man es, glaube ich, besser. Aber sie und unsere Väter wurden übermütig und halsstarrig, sodass sie deinen Geboten nicht folgten. Und sie weigerten sich zu hören und gedachten nicht an deine Wunder, die du an ihnen getan hattest, sondern wurden halsstarrig und gaben sich selbst ein Oberhaupt, um in ihrer Widerspenstigkeit in die Knechtschaft zurückzukehren. Aber du bist ein Gott der Vergebung, gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte, und du hast sie nicht verlassen.
Hört ihr? Du bist ein Gott, der gnädig, barmherzig ist, langmütig, langsam zum Zorn. Okay, was war das Nächste? Psalm 86, Vers 15. Ja.
Du aber, Herr Gott, bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue.
Hört ihr? Es hört sich so ähnlich an, hä? Psalm 103, Vers 8.
Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade.
Psalm 145, Vers 8.
Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Güte.
Joel? Wer hatte den Joel? Weißt du nicht? Joel 2, Vers 13.
Ja, zerreißt eure Herzen vor Trauer und nicht bloß eure Kleider. Kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe kennt kein Ende. Die Strafe, die er angedroht hat, tut ihm selbst leid.
Jona 4,2.
Jona ärgerte aber sich sehr darüber. Voller Zorn betete er. Ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht.
Der Jona ist für mich der krasseste von denen. Er hat gesagt, deswegen wollte ich nicht gehen, weil ich gewusst habe, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Langsam zum Zorn. Okay, noch eins. Nahum 1, Vers 3. Wer war das? Hat jemand gesagt, das?
Früher hast du Israel geplündert und seine Weinberge verwüstet. Doch jetzt lässt der Herr ganz Israel wieder in seinem alten Glanz erstehen.
Nahum 1, 3.
Ach, Entschuldigung.
Der Herr ist geduldig, aber er besitzt auch große Macht. Und lässt niemanden ungestraft davon kommen. Wenn er daher schreitet, brechen Stürme und Unwetter los. Die mächtigen Wolken sind nur der Staub, den seine Füße aufwirbeln.
Vielen Dank. Durch das ganze Alte Testament zieht sich die Herrlichkeit Gottes. Gnädig und barmherzig. Er lässt nicht ungestraft, Aber Gottes Herrlichkeit ist offenbart darin, dass er barmherzig und gnädig ist und langsam zum Zorn, aber Sünde nicht ungestraft lässt. Seine Herrlichkeit ist unbeschreiblich. Unermesslich, und wir können seine Herrlichkeit nicht völlig anschauen. Jetzt kommen wir aber wieder zurück zum Paulus, der sagt, während wir die Herrlichkeit Gottes anschauen, werden wir verändert. So, was machen wir mit dem? Hat der Paulus hier uns aufs Glatteis geführt? Hat gesagt, lasst uns die Herrlichkeit Gottes anschauen. Spaß, das können wir sowieso nicht. Ist das, was hier los ist? Sieh, Paulus hat nicht gesagt, schaut seine Herrlichkeit an, war nur Spaß, ihr könnt Gottes Herrlichkeit gar nicht anschauen. Wenn das die Botschaft wäre, die wir akzeptieren müssten, dann wäre die gute Nachricht des Evangeliums nicht gute Nachricht. Und es ist sehr, sehr wichtig gerade. Gott ist gut, aber er ist besser, als du denkst. Das Evangelium ist gute Nachricht, weil sie besser ist, als wir denken. So, seid ihr bereit, das mal noch ein bisschen weiter zu spinnen? Wir gehen jetzt ins Neue Testament. Johannes 1, Vers 14. Ich weiß, heute ist sehr viel Bibeln, aber mein Herz ist es, dass es uns auf Entdeckersuche gibt. Johannes 1, Vers 14. Wenn wir diese Bibelstelle lesen und verstehen, sehen wir, was passiert ist, als Jesus kam. Johannes 1, Vers 14. Listen to this. Hört ihr das euch an? Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Als Jesus auf die Erde kam, hat er gesagt, ich bin der Sohn meines Vaters. Wenn er mich anschaut, seht ihr Gott, den Vater, der unsichtbar ist. In Kolosser 1, Vers 15 sagt, dass Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. So, wenn wir Jesus anschauen, sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Was Moses nicht anschauen konnte, dürfen wir anschauen in Jesus. Als ich das verstanden habe, das hat blowed my circuits. Das hat meine Sicherung rausgehauen. Ich habe die Herrlichkeit Gottes gesucht, ich habe gehofft nach Blitzen und Donnern, und plötzlich verstehe ich, dass die Herrlichkeit Gottes Jesus ist. Wenn ich Jesus anschaue, wenn ich mir Zeit nehme in seiner Gegenwart, sehe ich die Herrlichkeit Gottes. Die gute Nachricht des Evangeliums ist, dass Jesus uns den sichtbaren Gott sichtbar gemacht hat. Die Herrlichkeit Gottes wurde uns offenbart in Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der all unsere Sünden ans Kreuz nahm. Das musst du dir mal geben. Die Sünden lässt er nicht unbestraft. So, was hat Gott gemacht? Gott hat sie auf sich genommen. Manchmal ist das Evangelium so normal für uns geworden. Ich bete, dass es nie normal für uns wird. Die Sünden, die du gemacht hast und die du noch beginnst, er hat sie auf sich genommen. Johannes 12 heißt, dass wenn er am Kreuz stand, hat er alle Menschen zu sich gezogen. Am Kreuz waren seine Hände ausgerichtet und er hat gesagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die gute Nachricht ist, dass er Sünde nicht ungestraft lässt, aber dass er die Strafe auf sich nahm. Gott selbst, ganz egal mit welcher Abhängigkeit, Depression, Schuld, Kontrolle, Manipulation, Verdammnis, Egoismus du zu kämpfen hast, er hat alle unsere Sünden auf sich gelebt, damit du und ich frei sein können. Und wenn du jetzt da sitzt und sagst, ja, das wissen wir ja schon, dann muss es in unser Herz gehen. Das darf nie normal für uns werden. Nie. Was Jesus für uns gemacht hat. ist das größte Liebesgeschenk. Und es ist nicht nur einmal, dass du dein Leben Jesus übergibst, das ist für jeden Tag. Jeden Morgen, den du aufwachst, wo du sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich habe mit dem zu kämpfen und ich habe da Schwierigkeiten. Und er sagt nicht einfach nur, mach einfach mal. Jesus sagt, ich bin hier und ich nehme alles auf mich. Sieh ein paar Verse weiter. Na, hier ist, eins ist wichtig. Gott wird uns unsere Sünden und Schuld nicht wegnehmen, wenn wir es nicht wollen. Wenn wir sagen, ich brauche dich nicht, Jesus, ich kann das selber, wird er nicht mich zwingen und sagen, ich nehme aber deine Sünde trotzdem. Das ist wichtig. Jesus hat gesagt, selig sind die geistlich Armen, die mich brauchen. Er wird uns nicht einfach nur zwingen, dass wir ihn als unseren Erlöser annehmen. Er ist da für den Rest unseres Lebens und seine Arme sind ausgebreitet. Er sagt, komm zu mir mit all deinen Schwierigkeiten, mit all den Problemen. Aber er wird sie uns nicht kontrollieren. Buße ist ein wichtiger Bestandteil der Liebe Gottes. Dass wir kommen und sagen, ich brauche dich, Jesus. Ich kann es nicht ohne dich. Er zwingt uns seine Hilfe nicht auf, sondern er lädt uns ein, ihn anzuschauen. Sieh, Paulus ein paar Verse später in Korinther schreibt er das. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unsere Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Wenn wir Jesus ansauen, werden wir die Herrlichkeit Gottes erkennen. Deswegen ist dieses Lied, Dina hier? Hinten? Ich brauche dich. Haben wir hier ein Tempo? Ja, hier. Ich will dich kurz einladen, einfach deine Augen zu schließen. Gib mir kurz ein A, einfach ein A. Ein A. Im Angesicht Jesu erkennen wir die Herrlichkeit Gottes. So, für einen Moment will ich dich einfach einladen, deinen Blick auf Jesus zu richten. Wisst ihr, das Wesen des Heiligen Geistes ist es, Jesus uns zu offenbaren. Er ist nicht hier, um uns einfach nur Gaben zu geben oder uns eine Superpower zu geben. Er ist hier, um uns Jesus zu offenbaren.
Richte den Blick nur auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade gesehen.
Die Herrlichkeit Gottes wird sichtbar in Jesus Christus, unserem Herrn. So, wenn wir diese Hauptbibelstelle für heute Abend in einer Kurzform anschauen, bedeutet es, während wir Jesus anschauen, werden wir verwandelt in sein Ebenbild. Von einer Herrlichkeit zur nächsten. Es ist nicht, dass wir über Nacht plötzlich aussehen wie Jesus, sondern es ist ein Prozess. Habt ihr schon gemerkt? Es ist ein Prozess. Aber was wichtig ist, und das ist ein Prozess, den der Heilige Geist in uns tut. Unsere Aufgabe ist es, auf Jesus uns auszurichten. Den Rest ist, was der Heilige Geist tut in uns. Sieh, wir haben angefangen, dass unsere Welt Jesus braucht. Wir brauchen Jesus. Unsere Welt braucht Jesus. Und so während wir Jesus anschauen, werden wir ihm gleich. In unserer Gemeinde, das ist unser Leitvers geworden. Und wir sagen ich sage zu meinen Mitarbeitern und zu meinen Co-Pastoren, ich sage, in jedem Raum unserer Gemeinde wollen wir, dass Menschen angereizt werden, Jesus zu sehen. Wenn du bei uns ins Klo gehst, siehst du Bilder, die auf Jesus richten. Warum? Weil während wir ihn anschauen, während wir Zeit in seiner Gegenwart nehmen, so ganz praktisch, und Jareb hat diese Frage gestellt, wie schauen wir Jesus an? Was bedeutet das? So lass mich euch fragen, wie schauen wir Jesus an? Bibel lesen. Ein wichtiger Bestandteil ist, das ist das Wort Gottes, das uns das Wort Gottes offenbart. Jesus hat gesagt, ihr lest die Schrift, ihr denkt, da drin habt ihr ewiges Leben, aber sie zeigen auf mich. Unsere Bibel ist wichtig, weil die zeigt auf Jesus. Eins von den Dingen, die ich gelernt habe, mehr und mehr, nicht nur im Neuen Testament zu lesen, nicht nur die Evangelien zu lesen, sondern das ganze Alte Testament ist voll, auf Jesus zu zeigen. Bibel lesen. Wie schauen wir noch auf Jesus? Ihn anbeten, während wir ihn preisen, ganz egal wie unsere Umstände sind. Ich finde es so toll, dass ihr Dank sagt. Dank sagen ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, um Jesus anzuschauen. Wisst ihr, wenn immer Jesus Danke gesagt hat, ist ein Wunder passiert. Wisst ihr das? Als er vom Grab vom Lazarus stand, wisst ihr, was er gemacht hat? Das Erste, was er gemacht hat, ist, ich danke dir, Vater, dass du mich hörst. Er hat angefangen mit Dank. Und Dank immer und immer wieder hat frei sein. Was hat er gemacht mit den 5 Broten und 2 Fischen? Er hob sie zum Himmel und dankte. Und aus 5 Fischen und 2 Broten, 5 Brote und 2 Fische, sind 5000 Leute gespeist worden. Was hat er gemacht im Abendmahl? Er brach's und er dankte. Ganz egal, was für kleine Zeugnisse du hast, wenn immer wir anfangen, sie Jesus zu geben und danken, pass auf, was passiert. Danksagung, Lobpreis. Was noch? Wie schauen wir noch Jesus an? Klaus-Peter, du hast deine Hand. Mit dem Herzen, ja. Zu warten auf ihn, zu sagen, Jesus, ich bin jetzt hier. Manchmal fühlt es sich nicht ganz, manchmal hast du kein Klavier da. Du bist einfach nur allein und du denkst, sag mal, ich sitze hier jetzt nur rum. Aber du sitzt nicht nur rum, wenn du dich hinsetzt und mit deinem Herzen sagst, Jesus, ich sehne mich nach dir. Jesus kommt. Ganz egal, ob du es fühlst oder nicht. Wie schauen wir noch Jesus an? Hast du was? Im Gebet, yes. Gebet verändert die Welt. Ich könnte euch Geschichte nach Geschichte erzählen, aber heute geht es nicht um mich, es geht um Jesus heute. Durch Gebet Dinge, die sich verändert haben in unserer Stadt. Pastoren, die zusammenkommen, 60 Pastoren, jeden Monat zu beten und zur Gemeinschaft und auf Jesus zu schauen zusammen. Yes, yes, stille Zeit. Dir Zeit zu nehmen mit ihm. Sag, Jesus, was hast du für mich gemacht? Eins, was ich auch könnte, aber Abendmahl. Jede Woche haben wir in unserer Gemeinde Abendmahl am Mittwochmorgen eine Stunde, wo Leute kommen und wir nehmen uns Zeit für eine Stunde, wo wir Jesus einfach nur anschauen. Und Menschen erleben die Kraft und heilende Kraft Gottes. Warum? Weil wir ihn nur anschauen. Abendmahl. Ja. Yes. Yes. Ja. Was noch? Ja, ihm zu glauben. Wenn wir hier zusammenkommen, wir schauen Jesus an. Wo zwei oder drei vereint sind, ist er mitten unter uns. Paulus hat gesagt, versäumt nicht die Versammlungen. Warum? Weil es geschieht was, wenn wir zusammenkommen. Und wenn wir uns auf ihn fokussieren. Und gucken, ist auch irgendwas. Oh ja, den Armen zu dienen. Wisst ihr, was Jesus gesagt hat? Was immer ihr für einen der geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Wenn wir anfangen, den Armen zu dienen, schauen wir Jesus an. So meine Ermutigung ist, Jesus einzubeziehen in jeden Bereich deines Lebens. You know, der Name Jesus, wisst ihr, was es bedeutet? Ja, Gott rettet. Yeshua heißt Gott rettet. Jedes Mal, wenn wir den Namen Jesus ausrufen, rufen wir aus, Gott rettet. Sie erzieht uns an sein Herz in Demut, in tiefer Abhängigkeit und Hingabe. Unser Leben ist voll von Zeugnissen. Aber ich glaube, für heute Abend lasse ich das, weil ich will einfach nur eins sagen. Mein Wunsch und mein Gebet war es, dass ihr heute Abend hier weggeht und dass ihr ein bisschen mehr Zeit mit Jesus verbringen wollt. Weil ich verändere euer Leben nicht. Meine Worte bringen keine Veränderung. Veränderung kommt durch den Geist Gottes, während wir Jesus anschauen. Und so was wir einfach machen wollen, noch für ein bisschen länger, wenn ihr okay seid. Ich weiß nicht, wie lange macht ihr normalerweise Gottesdienst? Können wir noch ein paar Minuten zusammen machen, wo wir zusammen Jesus anschauen? Einfach noch ein paar Lieder? Ist das okay? Wir können auch einfach nur eins machen. Und ganz egal, ob du dich hinknien willst, ob du stehen willst, ob du sitzen willst, nimm dir einen Moment. Und meine Ermutigung für dich ist, dass du Gott anschaust, dass du dir Zeit nimmst, dass du sagst, Jesus, wir brauchen mehr von dir, ich brauche mehr von dir und die Welt braucht mehr von dir. Und das Einzige, wie wir mehr von Jesus bekommen, ist, werden wir ihn anschauen, werden wir verändert in sein Ebenbild.